Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die winterliche Schweiz, in das urige Engelberg-Titlis. Mit einem Kloster begann die Geschichte dieses Dorfes, das heute eines der größten Wintersportzentren der Schweiz ist. Wir rollen einerseits die Geschichte dieses Dorfes auf und besuchen da unter anderem dieses Kloster, erinnern uns auch an die Zeiten der Grand Hotels und dann gehen wir auf die Piste und treffen einen, der absoluter Kult ist. Snowflake, Mr. Snowflake, ein echter Heini. Die Schneeflocke freut sich und all diese Gäste in dieser Radioreise.
Hello, here is Mr. Snowflake from lovely Engelberg.
Ich bin die Anni.
Grüezi miteinander. Ich bin der Urs Ägli.
Hallo, ich bin die Katrin Benz.
Ich bin der Peter Kuhn.
Mein Name ist Nicole Ellerisi.
Und diesmal schalten wir auch ins Hochamt.
Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zur Radioreise. Mein Name ist Abt Christian Meyer. Ich bin der Vorsteher des Klosters Engelberg im Kanton Obwalden.
Den guten Segen für diese Reise haben wir also. Viel Spaß diesmal in der winterlichen Schweiz und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Swiss Winter Wonderland. Ich freue mich diesmal, den Schweizer Winter zu präsentieren in Engelberg-Titlis. Wir sind in einem Klosterdorf, das gleichzeitig das Zentrum der größten Winter- und Sommerferiendestination der Zentralschweiz ist. Wer auf der Karte mal schauen mag, etwa 25 Kilometer südlich des großen Vierwaldstätter Sees sind wir, mit dem Zug eine knappe Stunde von Luzern entfernt. Engelberg liegt auf einem weiten Hochtal auf rund 1000 Meter Höhe. Diese umgebende Bergwelt dominieren der 3239 Meter hohe Gletscher- und Hausberg Titlis sowie auch der 2600 Meter hohe Hahnen. In diesem Tal besuchen wir zunächst den Ort, an dem das Leben in Engelberg einst begann, nämlich das historische Kloster. Ich traf hier Abt Christian Meyer, der im Jahr 1988 ins Kloster eintrat und 4 Jahre später zum Diakon und weitere 2 Jahre später zum Priester geweiht wurde. 2007 schließlich wählten ihn seine Mitbrüder zum 59. Abt dieses Benediktinerklosters Engelberg.
Das Kloster Engelberg gibt es seit 1120. Wir nehmen den 1. April als Gründungstag, weil in unseren Dokumenten steht, dass am 1. April die Mönche das Chorgebet hier aufgenommen haben. In diesen Jahren, seit es uns gibt, durchgehend haben wir Bestand gehabt. Und das ist für ein Schweizer Kloster schon mal eine Seltenheit, weil einige Schweizer Klöster wurden einfach mal aufgehoben eine kurze Zeit oder sind untergegangen oder hatten Novizenaufnahmeverbot und so weiter. Engelberg ist von all dem verschont geblieben. Und der Höchststand war, wie wohl in der ganzen katholischen Kirche, 1955 mit 126 Mönchen. Aber davon waren 30 eigentlich dann in Kamerun, in einem Tochterkloster. Die sind seit 1932 in Kamerun tätig, weil es hier keinen Platz mehr hatte. Bis 1798, bis die Franzosen gekommen sind, gab es den Klosterstaat Engelberg und der Abt war nicht Fürst, wie in anderen Klöstern.
Er war quasi dieser weltliche, geistliche Herr dieses Tales, ja?
Er war der Dominus, der Herr über das Tal, aber er musste den sogenannten Schirmvögten Rechenschaft ablegen. Er war der oberste Richter, er hatte 4 Talrichter, die Recht gesprochen haben. Und wenn jetzt einer gefunden hat, der Richter hatte etwas gegen mich, der hat irgendwo betrogen beim Rechtsurteil, dann konnte er beim Abt vorsprechen und wenn er gut sprechen konnte oder wie wir sagen, eine gute Schnurre gehabt, dann hat der Abt gesagt, der Fall muss nochmals revidiert werden, überholt werden, da ist etwas falsch gelaufen. Und alle Todesurteile, die Richter gefällt haben, kamen vor den Abt mit einer Gnadenfrist und der Abt hat eigentlich alle Todesurteile begnadigt. Was auch noch speziell ist, Engelberg, wir sind ein Doppelkloster, eine Doppelgründung, also Männer und Frauen. Wir waren auch das längst existierende Doppelkloster in der katholischen Kirche bis 1615. Und 1615 sind dann die Nonnen nach St. Andreas verlegt worden oder haben umgezogen, wo heute noch die Gemeinschaft existiert von St. Andreas mit dem Sarno-Jesus-Kind. Und wir sind bis heute sehr eng miteinander verbandelt.
Sie hatten ja auch schwierige Zeiten, einige Feuersbrünste, auch Epidemien, gar nicht zu sprechen von der heutigen, aber damals viel schwerer, aber alles wurde überlebt.
Es wurde alles überlebt, mit Ach und Krach teilweise, auch das Kloster ist dreimal niedergebrannt und das letzte Mal 1729. Die Schüler hatten ihren letzten Schultag und haben mit ihrem, wie soll ich sagen, Pater Chemielehrer Feuerwerkskörper gebastelt. Und eine Rakete war halt noch nicht ausgeglüht und ist auf das Kirchendach gefallen. Und weil das Archiv, die Sakristei und die Bibliothek in einem eigenen Gebäude waren, getrennt vom eigentlichen Klosterbau, ist dort das Feuer im letzten Moment rübergegangen. Und so konnte man sehr viele Handschriften und Archivmaterial und Sakristeigegenstände Gott sei Dank retten.
Christian, Sie haben eine ganz besondere Orgel hier, die wir auch im Hintergrund hören hier in der Radioreise.
Es ist die größte Orgel der Schweiz. Es sind 4 Manuale, 138 Register und 9097 Pfeifen. Es ist eine pneumatische Orgel, also es geht mit Luft, der ganze Kontakt. Und es ist ein wunderbares Werk, diese Orgel, von den Klangfarben und was man mit ihr alles machen kann.
Es wird betreut in Nord und Süd, im Westen und im Osten.
Sie predigen nicht nur, Sie singen auch. Es gibt ein Engelberg-Lied.
Es gibt ein Engelberger Jodellied, Engelberg. Und das besingt die Schönheit dieses Tales in 3 Strophen und halt auch die Verbundenheit des Engelbergers oder der Engelbergerin mit dem Tal, weil das Lied sagt auch aus, dass der Engelberger oder die Engelbergerin das Dali, das Tal, eigentlich nicht gerne verlässt. Es tut einem weh. Und man muss diese ganze Bergwelt wie einen Lobpreis, einen Lobpreis einatmen und sich erfüllen lassen. Und da ich halt jahrelang auch im Jodelclub war als Dorffahrer, habe ich da in diesem Lied auch mitgesungen und gejodelt.
Er jodelt nicht nur, er singt nicht nur. Heute ist der Abt auch ein Manager eines großen Unternehmens, denn zum Kloster gehört unter anderem ein großer Campus und etliches mehr. Grüezi miteinander, ein Gruß aus der Schweiz an alle Nah- und Fernhörer. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus der Region Engelberg-Titlis. Das Benediktinerkloster Engelberg prägt seit der Gründung im Jahr 1120 die Geschichte dieses Hochtals. Das, was die Mönche heute hier tun, entstand weitgehend aus den Bedürfnissen des Ortes. Seelsorge in der Pfarrei, Bildungsarbeit an der Stiftschule, Betreuung von Gästen, Handwerks- und Landschaftspflege. Wer will, kann als Gruppe oder auch einzeln an der Klostergemeinschaft teilhaben. Und das muss auch gar nicht so spartanisch sein, denn neben den Gästezimmern im Kloster gehören 2 Hotels zu der Benediktinerabtei. Seit den Anfängen des Klosters unterrichten hier auch die Mönche junge Menschen. Darüber sprach ich mit Abt Christian Meyer.
Unter dem Klosterdach sind 3 Schulen. Es ist das Gymnasium, die Stiftschule. Nach schweizerischem Verständnis schließt man das ab mit der eidgenössischen Matura, also mit dem Abitur. Aber hier in Engelberg speziell ist noch der IB-Abschluss, International Baccalaureate. Das heißt, die letzten 2 Jahre ist Englisch-Deutsch-Unterricht. Und mit diesem IB kommt man halt weltweit an mehr Universitäten als nur mit der eidgenössischen Matura. Und das ist ganz in Klosterhand. Dann haben wir die Real- und die Sekundarschule zusammen. Die wird von der Gemeinde geführt. Und dann haben wir noch die Sportmittelschule Engelberg, die halt durch die Olympischen Spiele und alles sehr bekannt ist. Das ist auch eine eigene Schule.
Auch hier trainieren kann, haben Sie Sportparcours hier?
Sie haben ihre eigene Turnhalle noch und können unsere Turnhalle mitnutzen. Es sind rund 300 Schüler und Schülerinnen, die hier unter dem Klosterdach zur Schule gehen.
Das heißt, die Schüler, die hier im Internat sind, im Gymnasium, die studieren anschließend ganz normale, sagen wir, weltliche Berufe. Die wollen nicht in eine kirchliche Einrichtung gehen. Es ist nur der Ort hier, ja?
Leider.
Also kein Nachwuchs hier?
Nein, Nachwuchs von der Schule, der letzte kam 2009. Es ist nicht ein Rekrutierungsgefäß für uns, sondern es ist, glaube ich, den Jugendlichen versuchen, auch einen anderen Horizont in der heutigen Welt mitzugeben. Nicht religiös aufdringlich oder so, aber halt mit religiösem Fundament eine Blickrichtung für das Heute zu geben.
Spüren Sie auch, dass die jungen Menschen etwas anders aufwachsen, wenn sie hier sind, vielleicht etwas ruhiger auch und etwas weniger abgelenkt sind von diesen weltlichen Themen?
Die weltlichen Themen, die machen auch hier nicht Halt, also das muss man ehrlich sagen. Aber ich glaube halt, das Zusammenleben im Internat, eine Woche plus minus aufeinander zu sein und miteinander zu essen und in die Schule zu gehen, das gibt halt einen anderen sozialen Kit. Und da unsere Schule klein ist, ist sie halt auch sehr familiär und das ist auch eine große Stärke unserer Schule mit unseren Lehrern dieses Familiäre auch weiterzugeben und zu leben, was an einer großen Schule von 1000 oder weiß Gott wie viele Schüler und Schülerinnen halt nicht möglich ist.
Inzwischen haben Sie ja auch Klosterausgründungen. In Nordamerika habe ich gelesen, 2 Klöster.
Es war hier in der Schweiz die Zeit des Kulturkampfes. Dass ein Kanton katholisch war, war keine Garantie, dass ein Kloster nicht aufgehoben würde. Und darum hat Engelberg sich Gedanken gemacht, was machen wir, wenn unser Kloster aufgehoben wird. Und da hat man gesagt, wir wandern nach Amerika aus und bauen dort in einem Gebiet, wo sehr viele deutschsprachige Auswanderer sind, wieder eine Schule auf, um unsere Berufung zu leben. Und so wurde zuerst Conception in Missouri gegründet. Aber wie es halt so ist, auch im Kloster ist nicht immer Friede. Die beiden ausgesandten Mitbrüder hatten dann etwas Meinungsverschiedenheiten mit der Ausrichtung. Und dann hat Pater Adelheim Odermatt hat dann mit Erlaubnis von Engelberg eine zweite Gründung gemacht in Oregon, Mount Angel. Und Mount Angel ist auch im Geiste heute noch eine Kopie von Engelberg und liegt auch auf einem Hügel. Man fühlt sich sofort daheim in Mount Angel, aber auch in Conception. Also es ist unglaublich, wenn man auf Besuch geht, welche Herzlichkeit und alles da einem entgegenkommt.
Hier das Original, Sie liegen ja auch sehr idyllisch. Ich weiß nicht, ob man das noch schätzt jeden Tag, diesen Blick hier auf die Berge, wenn man hier lebt und arbeitet.
Das ist eine Voraussetzung, dass man das liebt. Es gibt viele Menschen, zum Beispiel mein Vater, der hat das nicht ertragen, die Berge so nah. Und man sieht nicht weiter, darum ist für uns dann das Flachland interessant, wo man einfach in die Weite sieht. Und hier hat man einfach je nach Wetter ein wunderbares Farbenspiel an den Felsen von Blutrot bis Weiß und alles, je nach Wetter. Es ist schon herrlich. Und irgendwo auch das Geborgensein, oder wir sind von 2,5 und über 3000 umschlossen, so wie ein Kessel. Und das gibt so, wie es halt im Psalm heißt, Jerusalem ringsumgeben von Bergen. Und das sind wir wirklich.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für das Kloster?
Dass andere junge Kräfte kommen, die Geschichte dieses Klosters weiterschreiben. Dass wir halt für diesen Ort auch wirklich ein gutes, spirituelles Weiterleben ermöglichen können. Ich glaube, das ist der größte Wunsch.
Christian Meyer, Abt im altehrwürdigen Kloster Engelberg im Radioreisegespräch. Und dort, wo Mönche leben, gibt es ja nicht selten auch guten Wein. Auch hier, das Engelberger Kloster besitzt nämlich am Bielersee ein eigenes Rebgut. Und dieser klostereigene Weißwein aus der Chasselet-Traube hat inzwischen auch namhafte Kritiker überzeugt. Wer Urlaub im Radio braucht, der hat bei uns die beste Adresse. Die Radioreise aus der Schweiz, Alexander Tauscher meldet sich mit Geschichten aus Engelberg. Ich übergebe ohne große Umschweife an die Geschichtenerzählerin Anni Infanger. Mitunter erzählt sie schaurige Geschichten, bei uns heute die Sage von der Entstehung des Klosters Engelberg. Und der Hauptakteur, wird man gleich hören, ist ein gewisser Adeliger, nämlich Konrad von Sellenbürden aus Zürich.
Mein Vater auf einer Klosteralp war Herr Käser und da hatte man damals noch keinen Fernseher und keinen Radio. Und da hat man am Abend Geschichten erzählt. Und ich wollte immer die Geschichten hören und bin dann immer hingeschlichen anstatt ins Bett und habe zugehört. Ich habe überall Geschichten gesucht und habe die dann jemandem erzählt oder so. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst ja gut erzählen. Und so hat sich das ergeben.
War das immer ein Hobby gewesen?
Ich bin Bankerin gewesen.
Ein ganz trockener Beruf?
Genau, und das habe ich auch sehr spät gemacht. Meine Lehrausbildung habe ich mit 47 abgeschlossen.
Oh, ja. Und bis zum 47. Lebensjahr?
Auf dem Büro gearbeitet, verschiedene Orte, fakturiert, Rechnungen.
Dann wollen wir mal die Brücke bauen zum Kloster Engelberg, in dem die Radioreise ja zu Beginn der Sendung war. Wir haben jetzt eben mit dem Abt Christian gesprochen über die Geschichte, aber vor allem über das Leben heute. Und Sie können uns jetzt sagen und erzählen, Anni, wie dieses Kloster entstand.
Oh ja, sehr gerne. Diese Geschichte, die fängt in Zürich an. Auf dem Ofenguck, die Ritter von Sellenbüren. Die Eltern von dem Konrad von Sellenbüren sind verstorben und er war der Letzte in seinem Stamm. Und so hat er die Burg verlassen und er hat sich einen Ort gesucht, wo er die Kirche und das Kloster bauen konnte. Und er war mit seinem Ochs unterwegs, kam nach Buchs und da war so eine wunderschöne Wiese, sanft gegen den See hinunter. Und er hat gedacht, das ist mein Platz, da muss das Kloster stehen. Und er hat mit Leuten aus dem Weiler hat er angefangen, Mauern zu bauen. In der Nacht hat er geträumt, dass die Mauern weggetragen werden von Engeln. Und am Morgen war gar nichts mehr da. Und er hat wieder frisch begonnen. Und in der nächsten Nacht hat er wieder den gleichen Traum gehabt. Eine Stimme hat ihm gesagt, nimm deinen Ochs und lass deinen Ochsen gehen dahin, wo du allein nicht hinfindest. Und er ist durch das Tal nach hinten und kam der A entlang. Und dann sagt er, wir haben auch noch keinen Namen für das Tal. Und in diesem Moment haben auf dem Hahnen oben diese Engel angefangen zu singen. Und der Adelhelm hat gesagt, ja, wir haben doch einen Namen. Das ist doch Engelberg, der Berg der Engel. Jetzt hört man die Engel nicht mehr so oft singen, aber wenn es ganz still ist und man genau hinhört, dann hört man sie noch.
Sehr schön, Anni. Das ist also die Geschichte der Gründung des Klosters, die Geschichte auch von Engelberg. Jetzt wissen wir auch, woher. Ich werde heute Nacht mal genau hören. Und vielleicht hört man ja die Engel in Schillernacht gegen 0 Uhr. Ja.
Vielleicht hörst du sie auch.
Die Glocken habe ich schon gehört. Aha. Das war jetzt nur eine Geschichte. Es gibt weitere über viele Themen. Welche zum Beispiel?
Also, das ist natürlich Trübseealp, die jetzt den Nidwaldnern gehört und man weiß nicht genau, warum das die den Nidwaldnern gehört. Weil eines Tages haben die von der Arnialp weg das Vieh nach Trübse getrieben. Und das gefällt den Engelbergern auch heute noch nicht so ganz. Aber vermutlich musste das Kloster einmal, als es vielleicht nicht so gut ging, diese Alp verkaufen. Aber die Engelberger sagen, die Nidwaldner hätten sie gestohlen. Es gibt ja auch die Geschichte über den Surrenenpass, wo die Urner gekommen sind und einen großen Teil vom Kloster weggenommen haben. Und da sagen die Engelberger auch, die Urner haben das gestohlen. Und das war dann wirklich ein Krieg, glaube ich.
Das Gedächtnis, Vermächtnis dieser Gemeinde ist bei Anni. Man kann das hören in der Kirche. Du kommst gerade von der Kirche. Ja. Auch da erzählst du Geschichten.
Also ich mache Lesungen während der Messe oder die Fürbitten. Das lockert den Gottesdienst ein bisschen auf. Ja, mache das sehr gerne.
Das spürt man. Wird es auch weitergegeben an die nächste Generation?
Nein, glaube ich nicht. Ich habe einen Sohn und der kann wohl sehr gut erzählen, aber der ist Lehrer.
Erzählt andere Geschichten.
Der hat im Kloster die Matura gemacht.
Also am besten nach Engelberg kommen und nach Anni fragen und dann diese Geschichten hören hier.
Genau, das kann man.
Danke für die Geschichten heute.
Gern geschehen. Alles Gute.
Geschichtenerzählerin Anni Infanger am Radioreisemikrofon mit einer etwas gekürzten Version. In voller Länge gibt's das Ganze bei Sagen- und Geschichtenabenden in Engelberg. Dann tritt Anni auch in ihrem historischen Gewand auf. Hier ist Rias, richtig inneralpine Schweiz, aus dem Zentrum der Eidgenossen, aus Engelberg-Titlis, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir wollen zunächst die Historie dieses traditionsreichen Ortes aufrollen und uns dann ins Wintervergnügen stürzen. Den Grundstein für diesen Ort setzte quasi das eben besuchte Kloster. Doch wie lebten die Menschen, die einfachen Menschen, seit Jahrhunderten in diesem Schweizer Bergtal? Es ist ja doch im Winter ein sehr schattiges Tal. Das kann uns gleich Nicole Ellerisi erzählen. Sie leitet das Talmuseum Engelberg im denkmalgeschützten Wappenhaus. Die Sammlung wurde von Maria Amstutz begründet, der letzten Bewohnerin und Besitzerin dieses Hauses. So ist uns nun eine Originalwohnung aus dem 18. Jahrhundert zur Besichtigung geblieben. Wer groß ist, so wie ich, muss sich ein wenig ducken, denn die Menschen im 18. Jahrhundert waren doch deutlich kleiner als wir heute.
Es ist ein altes Engelberger Bauernhaus. Das wurde 1786 erbaut und heute ist es das Talmuseum.
Das heißt Wappenhaus, weil man von außen noch die Wappen sieht.
Von außen sieht man ganz viele Wappen. Einerseits das Gemeindewappen von Engelberg mit dem Engel, aber auch viele Familienwappen von Engelberger Familien.
Das Haus, das Museum sieht sich ja als Gedächtnis von Engelberg. Auch das Kloster sieht sich so, aber hier geht es eher um das Einfache, das Weltliche, das bäuerliche Leben. Was sieht der Besucher, wenn er hier reinkommt?
Also man sieht, wie haben die Engelberger im 18. Jahrhundert gelebt, wie sah so eine Stube aus, wie sah ein Schlafzimmer aus. Und je nachdem, wenn man kommt, haben wir verschiedene Sonderausstellungen, die reichen von historischen Themen bis hin zu zeitgenössischer Kunst.
Man sieht zum Beispiel diese alte Rauchküche, auch sehr typisch für die Zeit, wo wirklich noch sehr viel mit Rauch gearbeitet worden ist.
Die Kochstelle, die war offen. Der Rauch zog dann einerseits in die Rauchkammer, um dort die Würste zu räuchern, aber der Rauch, der verteilte sich eben auch in dieser Küche. Und man muss sich vorstellen, dass diese Küche ganz schwarz war vom Rauch. Und die Leute, die haben auch in diesem Rauch natürlich tagtäglich gelebt.
Man sieht auch die sehr katholische Verbundenheit, die katholische Lebensweise der Menschen hier in Engelberg.
Das ist einerseits zum Beispiel ein Herrgottswinkel. Das ist eine Ecke im Haus, die dazu diente, für die tägliche Andacht zum Beispiel. Aber der Herrgottswinkel, der war auch wichtig, um das Haus eben zu schützen. Vielleicht vor schlechtem Wetter und Wind und Schnee, aber auch die Bewohner zu beschützen. Und solche kleine Schutzzeichen, die findet man überall in diesem Haus.
Auch das Schlafzimmer, natürlich ein einfaches Bett, fast ein Kinderbett, würde man sagen. So haben damals die Erwachsenen geschlafen.
Dort gibt es ein Erwachsenenbett, aber es gibt auch noch etwa 4 Kinderbetten. Und das soll ein bisschen erzählen, dass diese Familien häufig sehr viele Kinder hatten. Man hat auf sehr kleinem Raum gewohnt. Das war auch ein Vorteil, weil es eher warm wurde dann im Winter in diesen Räumen. Aber das Bett für die Erwachsenen, das wäre den meisten Personen heute ein bisschen zu kurz. Man nennt es auch scherzhaft einen Anderthalbschläfer, also für eineinhalb Personen gerechnet.
Das Haus sieht sich also als letzten Zeugen der vortouristischen Zeit. Dann kam ja die touristische Zeit, geprägt auch durch die Belle Epoque. Und da gibt es ja einige Häuser, die es heute noch gibt, zum Beispiel auch das Bellevue Terminus direkt am Bahnhof. Ein sehr prächtiges Haus und sehr gemütlich, gerade auch das Vestibül hat sowas von Wohnzimmer. Wie kam das, der Name Terminus?
Das Bellevue Terminus, das entstand in dem Moment, als der Zug, also die Eisenbahn nach Engelberg kam. Und das war im Jahr 1898. Da erreichte die Eisenbahn von Stanstad Engelberg. Und es kamen ab diesem Jahr sehr viel mehr Touristen, Gäste nach Engelberg. Und deshalb wurde an diesem Platz ein Haus gebaut, das man eben Bellevue Terminus, also die Endstation sozusagen, nannte. Und der ankommende Gast konnte gleich in diesem Hotel absteigen. Und es ist sehr schön, dass dieses Hotel bis heute besteht. Es wurde modernisiert und hat aber trotzdem auch noch diesen historischen Belle Epoque-Touch, der sehr schön ist.
Also gerade wenn man reinkommt, die Treppe hochsteigt, selbst die Türgriffe hat man das Gefühl, sind noch aus der guten alten Zeit und dann diese hohen Decken.
Ja, genau, es ist sehr typisch, wenn man da hochsteigt in diese Etage mit dem Empfang, wo man noch diese Messing-Handgriffe hat an den Türen, aber auch viel Glas, wie es sehr typisch war für diese Zeit. Und auch zum Beispiel der große Saal ist ja noch erhalten, wirklich wie er damals erbaut wurde.
Wir haben gerade vor einem Bild gestanden, wo man sieht, wie viel es in den 30er Jahren noch Belle Epoque Hotels gibt. Davon ist nicht mehr sehr viel übrig geblieben, oder?
Es gibt noch einige Hotels aus dieser Zeit, die erhalten sind. Das Bellevue, das Hotel Schweizerhof, das Terrasse zum Beispiel. Auch ein Teil des neuen Hotels Kempinski. Das ist ein altes Hotel von 1904. Aber es ist so, dass auch in der Schweiz natürlich diese beiden Weltkriege, vor allem der Zweite Weltkrieg, sehr einschneidend war. Und viele Hotels, die diese lange Zeit, in der sie leer standen, diesen Schritt dann wirklich bis heute nicht mehr erlebt haben.
Ich finde das persönlich eine sehr spannende Zeit. Ganz Europa im Zweiten Weltkrieg, die Schweiz als Insel, nicht der Glückseligen, aber als neutrale Insel, drumherum gab es Krieg. Also es gab keinen richtigen Inlandstourismus auch und Gäste aus dem Ausland ohnehin nicht, oder gab es die?
Es gab sehr wenige Gäste aus dem Ausland. Etwas Inlandtourismus gab es, sicher auch einige Schweizer Gäste, aber für diese ganz großen Hotels reichte das nicht.
Geht es auch anderen Orten so, also Saint-Moritz, Genf, man sieht noch ein paar der Gebäude, Bourrivage und so weiter, aber ist das so typisch für auch andere Regionen der Schweiz?
Ich glaube, diese Geschichte, wie wir sie in Engelberg kennen, dieses aufkommenden Kurtourismus und dann auch dieser Fall nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Geschichte kann man sehr ähnlich für verschiedene Orte erzählen, vor allem in den Bergen.
Wenn Sie es heute schauen, aus Ihrer Sicht gibt es noch diese Balance zwischen dem Alten und dem Neuen, also nicht zu viel Neuem?
Ich glaube, heute sind wir auf einem anderen Weg, als wir vielleicht noch vor 30 Jahren waren. Man ist sich eher wieder bewusst, welchen Wert auch etwas Historisches haben kann, dass er eben eine Geschichte erzählt und dass Patina vielleicht etwas Interessantes sein kann.
Auf jeden Fall, Patina hat etwas, wenn sie nicht zu verstaubt ist. Und damit schlagen wir das Geschichtsbuch zu und öffnen gleich den Katalog der Sportfreuden auf dem Titlisser Gletscher. Denn bei uns gibt's später noch Freestyle im Tiefschnee, einen wilden Rentner auf der Piste und einiges mehr. Also, wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Auch der Winter in der Schweiz hat seinen Reiz. Einen Beweis liefern wir heute, nämlich das Klosterdorf Engelberg mit seinem großen Gletscher Titlis. Was den Wellenreitern Hawaii, das ist der Titlis für Freerider aus aller Welt. Sie können sich in imposanten Gletscherabfahrten austoben mit weiten offenen Hängen. Im Tiefschnee sammeln die Cracks ihre sogenannten Big Five, also die fünf Variantenabfahrten. Laub, Steinberg, Steintäli, Sulzli und Gartiberg. Übrigens eine der längsten Freeride-Abfahrten Europas. Von der Tal- bis zur Gipfelstation in 3020 Meter Höhe muss man zweimal umsteigen. Bei der Gondelstation am Trübsee kann man einen Zwischenstopp einlegen und den See, der ja keineswegs so trübe ist, auch ganz bequem umwandern. Von da aus geht es mit der weltweit ersten Drehseilbahn Road Air zur Gipfelstation, also eine Bahn mit einem Blick auf diese schaurigen Tiefen, auf Gletscherspalten und auch auf den Spitzengipfel des Titlis. Urs Ekli, der Marketingchef der Titlis Road Air Bergbahnen, hatte mich auf diesem Gipfel begleitet.
Denn wir sind top auf Mountain, wir gehen auf Berge steil.
Willkommen hier auf dem Titlis auf über 3000 Meter über Meer. Vorhin haben wir gerade den Titlis Express genommen auf 2500 Meter und am Schluss die erste drehbare Gondel der Welt, die Titlis Rotter. Die hat uns dann hier noch die letzten 500 Höhenmeter befördert. Und jetzt stehen wir hier quasi am Alpen Nordkamm. Richtung Norden hin sieht man nach Deutschland und Richtung Süden sieht man in die Zentralalpen, vergletscherte Berge, 4000er Gipfel, die man bestaunen kann.
80% der Schweizer Alpen kann man von hier aus sehen.
Das ist auch das Spezielle am Titlis. Man steht auf einem Gipfel, also es ist wirklich zu oberst auf einem Gipfel und hat eine 360 Grad Rundumsicht und sieht also wirklich 80% der gesamten Schweiz. Man sieht in die italienische Schweiz, in die französische Schweiz und über das gesamte deutsche Mittelland.
Und bei klarem Wetter auch zum höchsten Berg der Alpen, zum Mont Blanc?
Das ist absolut richtig, ja. Also wir können den ziemlich sicher jetzt im Moment sehen. Er ist da links neben dem Finsteraarhorn. Er ist eine große Föhnlinse, die ihn gerade verdeckt.
Das ist der Mont Blanc. Nach Norden sehen wir bei gutem Wetter nach Deutschland, zum Schwarzwald hin, also über das Jura hin nach Deutschland.
Heute bei dieser Wetterlage ist leider ein Wolkenschleier, der nördlich des Juras hängt, also genau an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Und wenn der nicht da ist wie heute, dann kann man bis an den Feldberg von Freiburg sehen. Wirklich eine unglaubliche Weitsicht, die man hier genießen kann.
Unsere Auffahrturs haben wir ja links zunächst ganz normale Abfahrtspisten gesehen und dann sehr steile Freestyle-Pisten, die gleichmäßig steil nach unten gehen.
Freeride-Pisten gibt es hier oben, wirklich Weltklasse Freeride-Pisten, die auch Weltruhm haben. Es besuchen uns Skifahrer aus aller Welt für diese Hänge. Wir nennen sie die Big Five und ich habe dir vorhin das Laub gezeigt. Das ist der bekannteste dieser Freeride-Hänge, der aufgrund seiner gleichmäßigen Neigung so beliebt ist. Und er hat diese gleichmäßige Neigung, weil das eben ein Bergsturz war bei der letzten Eiszeit.
Und dieser Ride ist dann quasi das Wohnzimmer unseres berühmten Snowflakes hier, ja?
Der Schneeflöckli, wie wir ihn nennen auf Schweizerdeutsch, der ist unglaublich viel unterwegs bei uns am Berg, unter anderem auch im Laub, aber auch in sonstigen Abfahrten. Und er hat wirklich unglaubliche 200 Skitage erreicht in einer Saison. Ich glaube, das ist Weltklasse.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann sind wir ausgestiegen, Urs, durch einen langen Eistunnel gegangen, Gletschertunnel. Beschreib uns mal, was wir da gesehen haben.
Das ist unsere Gletschergrotte, wo wir unseren Gästen einfach einen Eindruck von einem Gletscher im Innern geben möchten. Er kann dort so wie die Jahresringe eines Baumes erkennen, wie alt der Gletscher ist. Und das Eis, das man dort bestaunen kann, ist 5000 Jahre alt.
Wird, wie wir gesehen haben, auch immer nachgegossen. Da war ein Kollege da, der Wasser nachgegossen hat, damit die Form auch immer schön stabil bleibt.
Die Natur und auch so auch der Gletscher ist ständig in Bewegung. Und aufgrund dessen müssen wir natürlich immer schauen, dass dieser Gang für unsere Gäste wirklich optimal gestaltet ist, damit das Erlebnis möglichst schön sein kann.
Der Gang ist schlicht und trotzdem gibt es ein Lichtspiel. Es wechselt zwischen Blau und Violett. Und in diesen Gang ist eine Art Eisbar eingebaut.
Dort machen wir kleinere Events mit unseren Gästen, die dort ein Apero genießen können in einer unglaublich speziellen Umgebung. War da auch Switzerland's Next Top Model, hatte dort ein Shooting gemacht. Und einfach, weil das ein sehr spezieller Ort ist. Und in der Bar ist auch ein Titlis-Gin eingelassen. Das ist ein Gin, der mit Titlis-Gletscherwasser produziert wurde.
Und die Wacholder-Sträucher auch hier aus den Alpen, die genutzt wurden?
Ja, die sind vom Trübsee unten und der Wacholder ist ein sehr wichtiger Bestandteil für die Gin-Produktion.
Das ist also der Gletscherwalk, dann haben wir die Terrasse und das andere ist ja euer Cliffwalk, eine sehr steile, habe ich jetzt schon Respekt, sehr steile Hängebrücke.
Die höchstgelegene Hängebrücke Europas, die ist ungefähr 100 Meter lang und ist wirklich, und das tut mir jetzt leid, weil ich glaube, du hast ein bisschen Höhenangst.
Ein wenig schon.
Also es sind so 500 Höhenmeter Luft, die da unter einem sich auftun und es wird einfach sehr geschätzt, weil das ein sehr spezielles Erlebnis ist. Man hat eine traumhafte Aussicht wiederum auf eine andere Seite des Berges und kann so eigentlich wirklich verschiedenste Attraktivitäten hier oben auf den Titlis genießen.
Um auch Urs bei unseren Radioreisehörern Gänsehaut zu erzeugen, läuft man dann quasi über einen auch offenen Parcours, wo man nach unten schauen kann, eine Art Gittergang?
Genau so ist es, ja. Der ist offen, also der Tiefblick ist gegeben und schaukelt ganz leicht. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass du das schaffen kannst mit mir zusammen. Und ja, wenn man ein bisschen aus der Komfortzone geht, dann fließen die Endorphine umso mehr.
Urs Egli im Radioreisegespräch. Wir hatten das Interview auf dem Aussichtsplateau bei minus 10 Grad, aber herrlicher Fernsicht geführt. Das ist Vollkost für die Ohren, die Radioreise mit Alexander Tauscher bietet Urlaub aus nah und fern. Heute S wie Schweiz und da aus dem Herzen des Landes, aus der Region Engelberg-Titlis. Im Schnitt zählt der Tourismusverband hier um die 200 Wintersporttage pro Jahr und sieht sich als Skigebiet mit der längsten Wintersaison der Schweiz. Gut 80 Pistenkilometer stehen den Wintersportlern zur Verfügung. Die meisten der Pisten sind von Dezember bis April schneesicher. Oben auf dem Gletscher des Titlis kann man sogar noch weit bis in den Mai hinein Skifahren. Urs Egli hatte auch seine Ski dabei, als er mich auf die Titlis begleitete.
Diese Talabfahrt, die geht über mehr als 12 Kilometer und es ist wirklich eine der längsten Talabfahrten der Welt. Also gehört in die Top 10, sowohl von der Länge als auch von den Höhenmetern, die man überwindet. Man überwindet nämlich über 2000 Höhenmeter auf dieser Abfahrt und ich glaube, es ist nicht ganz einfach an allen Stellen, aber wir haben einen sehr alpinen Berg und die Herausforderung, die soll auch zur Rechnung kommen eigentlich, ja.
Dafür ist ja die Schweiz da, also 12 Kilometer Länge, 2000 Höhenmeter. Wie viel Zeit braucht man so als Normaler?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, in 20 Minuten, 30 Minuten kann man das genießen. Man kann natürlich auch schneller sein, aber das macht nicht wirklich Sinn, glaube ich. Also ich würde sagen, in einer halben Stunde ist man auch wieder unten, quasi so schnell, wie man oben ist.
Hat man dann auch Ohrendruck, wie man es an Kabinenseilbahn hat, wenn man bei der Geschwindigkeit runterfährt?
Ja.
Spürt man die Höhe dann? Ja,
ja, ich jetzt nicht mehr, also weil ich hier oben lebe. Es ist aber auch 3000 Meter jetzt für die, wirklich für jedermann, ist nicht eine Höhe, die einem extrem zu schaffen macht. Da wird man jetzt nicht extrem kurzatmig hier oben. Man spürt es ein bisschen, aber das ist ja auch schön, wenn sich der Zustand auch ein bisschen ändert, wenn man hier oben auf dem Gipfel ankommt.
Und die Mittelstation ist ja auch sehr schön, da ist ein Gasthaus, was einen historischen Eindruck erweckt.
Also die Skihütte Stand, ja, das ist eine alte Skihütte. Das ist so klassische Schweizer Alpenhüttengruf, den man dort haben kann. Man kriegt Kulinarik aus der Schweiz, Rösti mit Speck, man kriegt Elbler Makronen, das auch sehr ein typisches Schweizer Gericht ist. Also Kulinarik aus der Schweiz, ein bisschen moderner heutzutage interpretiert, dass das noch vor Jahren der Fall war. Man kriegt exzellente Weine, die man dazu kombinieren kann und hat eine wunderschöne Aussicht und halt so eine alpenschicke Atmosphäre mit viel Holz, dass wirklich auch ein schönes Raumgefühl entsteht für unsere Gäste.
Daneben eine Rodelbahn für die Kleinen, also mit einem relativ flachen Gefälle, aber schön kurvenreich.
Der Rutschpark, wo jetzt auch mal Leute, die jetzt nicht Skifahren, ihren Winterspaß haben können. Es gibt Reifen, die die Leute kostenlos benutzen können, aber auch Balancer, Slider oder Zipfelbobs und kann so erste Rutschgefühle bekommen. Ich war gerade letzte Woche mit meinem Sohn und der wollte fast nicht mehr aufhören.
Das glaube ich. Ein tolles Erlebnis muss sicher auch der Sonnenaufgang sein. Ich habe es mal auf der Rigi erlebt, da wandert man ja hoch und dann gibt es manche, die schon um 4 Uhr, 5 Uhr oben sind und den Sonnenaufgang bewundern, wissen nicht, ob es klar ist. Gibt es ja auch solche Bergfahrten im Sommer?
Ja, absolut. An unserem Nationalfeiertag am 1. August, wo die Schweiz Geburtstag hat, kann der Gast ein Frühstück, ein Brunch erleben hier oben auf dem Titlis, kann zuvor noch auf den Gipfel gehen und dort wirklich den Sonnenaufgang genießen und ja, du hast recht, das ist unvergesslich. So ein Moment, wenn man auf einem Gipfel steht, auf 3000 Metern und die ersten Lichtstrahlen einen treffen auf der Haut, das sind magische Momente.
Danke, Urs, für den Moment heute hier auf dem Berg.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, dir unseren Berg näher zu bringen.
Die längste Abfahrt dieser Region misst also stolze 12 Kilometer und überwindet mehr als 2000 Höhenmeter. Diese Abfahrt hatte der sportlich drahtige Urs an diesem Nachmittag ganz locker genommen und ich glaube, er war an derselben Zeit unten wie ich in der Bahn. Ganz bequem. Die Radioreise hat diese Region ja im Winter besucht, aber gibt schon mal einen kleinen Ausblick auf das, was im Sommer hier alles so möglich ist. Im kurzen Gespräch mit Katrin Benz vom Tourismusverband und mit dieser Erkenntnis von Vico Todiani.
Im Sommer scheint Sonne, im Winter da schneit. In der Schweiz.
Klar, der Schwerpunkt, der liegt von Oktober bis sogar im Mai auf dem Skifahren, auf dem Wintersport, da wir dank dem Gletscher einfach enorme Schneesicherheit bieten. Aber wir haben dann oft schon auch ab April auf der Sonnenseite die Möglichkeit, wunderbar zum Wandern, zum Mountainbiken. Und spätestens dann im Juni, wenn es anfängt zu blühen, wenn die Alpenblumen wirklich ihre volle Pracht entwickeln, ist der Ort wunderbar zum Wandern, zum Mountainbiken, zum Klettern. Wir haben 6 Klettersteige hier, sehr viele Möglichkeiten für Familien, Themenwege, Kinderspielplätze auf dem Berg, Erlebnis, Schatz suchen. Die Vielseitigkeit ist enorm.
Es ist ja im Winter sehr anspruchsvoll auch. Wir haben Freeride-Pisten, die sehr steil sind, aber im Sommer eben auch normale und auch steile Wanderwege.
Engelberg liegt in einem Hochtal. Wir haben sehr flache, gemütliche Spazierwege in der Talsohle. Dann geht es ein bisschen weiter nach oben, es ist wie in 3 Ebenen aufgegliedert, wo man dann auch die Möglichkeit hat, anspruchsvoll zu wandern, aber man hat auch die Möglichkeit, wieder weiter oben relativ flach zu wandern. Also ich glaube, auch da liegt der Vorteil drin, für jedes Herz oder für jeden Wandertyp oder für jedes Biker-Level gibt es hier was zu entdecken.
Du bist ja auch zugereist, also fühlst dich auch hier wohl in der Schweiz, in diesem schönen Ort.
Ja, das war mit ein Grund einfach das enorme Freizeitangebot. Und für mich war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Ferien einfach mal ein-, zweimal im Jahr oder ab und zu einen Weekendtrip zu wenig. Das Lebensgefühl wollte ich einfach ständig haben und ich habe es definitiv nicht bereut. Also es gibt nichts Schöneres, als nach dem Feierabend ein toller Sonnenuntergang irgendwo in den Bergen zu erleben, sich direkt nach dem Büro aufs Rad zu schwingen, nochmal zu einer Alp hochzugehen, feiner Alpkäse zu essen und das mit Gleichgesinnten zu genießen. Die Stille, die Ruhe und einfach wirklich das Abschalten, wonach wir uns, glaube ich, alle sehnen.
Engelberg-Titlis ist übrigens auch sehr bequem mit der Bahn zu erreichen. Von Luzern aus sind es noch rund 45 Minuten mit der Bahn und Bahnfahren in der Schweiz macht ja wirklich Spaß, weil die Bahn fast immer so pünktlich ist wie eine Schweizer Uhr. Mittendrin im Urlaub mit der Radioreise und Alexander Tauscher, bei mir zu Gast immer wieder auch außergewöhnliche Typen. Denn er gehört zum Gletscher Titlis wie das Kloster zu Engelberg. Heini Gieska, Freerider, ganz in Weiß. Seine Kleidung passt inzwischen auch zur Haarfarbe. Seit mehr als 70 Jahren ist Heini auf der Piste. Man nennt ihn Snowflake, Schneeflocke, nicht Schneeflöckchen, Schneeflocke, denn er hüpft wie selbiger über die Piste. Er ist cool und lässig wie ein 68er Hippie. Heini ist ein echter Naturbursche. Seine Haut ist inzwischen durch die Sonne ziemlich gegärt, seine Haare sind vom Fahrtwind zersaust und sein Skianzug ist gut getragen, gezeichnet eben vom exzessiven Gebrauch. Er macht einen sehr bescheidenen Eindruck, fast könnte man denken, Heini ist arm, aber nein, er war früher ein erfolgreicher Modeunternehmer und hier ist seine ganze Geschichte, die Geschichte von Snowflake.
Snowflakes cover the ground.
Snowflake, so Schneeflöckli auf Schweizerdeutsch, kommt halt aus dem Grund, weil der Gondelführer, also von der Luftseilbahn, der hat mich immer unten durchfahren sehen, in meinem weißen Gewand und so herumwirbeln, wenn es schöne Verhältnisse waren, dann war ich natürlich ein bisschen übermütig und dann hat er immer in der Gondel gesagt, da unten Schneefleckli, Schneefleckli, Schneeflöckchen, da unten wirbelt wieder herum. Und die Schweden, hat ja viele Schweden hier, die haben dann dieses Schneeflöckli, haben da, Snowflake. Ja, Snowflake ist da unten. Und das geht dann so schnell. Dieses Snowflake hat dann größere Kreise gezogen. Dann habe ich für das Powder Magazine, das Ski-Magazin, das amerikanische, hatte ich eine Reportage drin. Und da haben sie dann halt auch mit diesem Snowflake. Und dann geht's dann um die Welt. Und ich bin nicht vernetzt. Ich weiß von gar nichts, alles diese technischen Sachen. Ich habe keine
Ahnung. Hast kein Smartphone?
Nein.
Brauchst du auch nicht?
Nein, ich habe kein, noch nie sowas gehabt.
Nimmst du auch auf die Piste kein Handy mit zum Glück?
Nein, nehme ich nicht mit. Ich weiß, das ist nicht so gescheit, aber ich fühle mich wohl einfach wie früher. Oldschool. Kann nur der Messner zum Beispiel, der würde mich verstehen. Der hat auch gesagt, wie sie früher zu Berg gegangen sind, das war noch Eigenverantwortung. Und ich bin ein Typ von Eigenverantwortung. Diese ganzen ABS-Rucksäcke, die ganzen Apparaturen und so. Ich fühle die Natur so gut ich es kann und habe einen großen Respekt vor der Natur. Das heißt nicht, dass mir nichts passieren kann. Natürlich kann mir auch etwas passieren, aber sagen wir mal, wenn man einen genügend großen Respekt vor der Natur hat, dann geht man anders mit der Natur. Man geht dann Hand in Hand. Man will nicht die Natur irgendwie brüskieren, sondern man fühlt die Natur viel, viel anders, als wenn man halt das ganze heutige Equipment mitträgt. Die fahren einfach, ob jetzt Lawinengefahr auf Stufe Rot oder auf Orange, die fahren einfach. Die müssen sich beweisen. Und ich kann mich richtig zurückhalten. Ich muss da nicht irgendetwas beweisen.
Du bist ja, Snowflake, im Alter von über 70 noch extrem auf der Piste. Aber wahrscheinlich schon 70 Jahre zuvor. Seit wann stehst du auf den Brettern?
Seit drei Jahren. Ja, meine Mutter hat mich jeweils zwischen die Beine genommen und so hat es begonnen. Mein Bruder ist 5 Jahre älter, dann kaum konnte ich ein bisschen Bögen machen, bin ich in meinem Bruder hinten nachgefahren und dann ist losgegangen. Dann hatten meine Eltern nichts mehr zu tun mit uns. Wir zwei Buben sind einfach unterwegs gewesen bis am Abend. Meine Eltern waren sehr naturverbunden und ich habe die Natur durch sie sehr tiefgründig mitbekommen und dann ist das eine Droge, das lässt dich nicht mehr los, Sommer und Winter. Weißt du, im Sommer gehe ich gerne Kristalle suchen, weil dann ist man auch an Orten, wo keine Leute sind, sonst findet man keine Kristalle mehr. Du kannst dir nicht vorstellen, wenn die Leute alle unten sind und die Sonne über dem Horizont ist und nachher wird das rot und violett und das glaubst du nicht, wie schön das ist, diese Ruhe, diese Stille und dann ist man noch zu oberst am Berg und fährt dann in den Abend runter. Das sind King-Size, kann ich nur sagen.
King-Size, vor allem auch die Freeride-Pisten, die du da runterstürzt.
Ja, ich spreche nur von dem. Auf den offiziellen Pisten kann ich gar nicht mehr fahren, weil dann kommen die Radtrack sagst, mit den Seilwinden. Und das ist lebensgefährlich, das köpft dich, wenn du da in solche Seile fährst. Und die haben es auch, die werden wütend, wenn die mich da irgendwo auf den Pisten sehen. Nein, ich fahre dann nur im freien Gelände einfach rum, wo niemand ist.
Dass du in diesem weißen Anzug bist, hat ja auch einen Grund.
Das hat einen Grund. Vor 40 Jahren gab es keinen Pistenschluss. Da gab es keine Patrouilleure, die am Berg sind und quasi schauen, dass alle Leute vom Berg gehen. Da konnte man so lange am Berg sein, wie man wollte. Im Frühjahr, wenn das um 7 Uhr erst die Sonne untergeht, ja, dann bleibt halt man noch an der Sonne und nach dem Skilaufen sitzt man in ein Schneeloch und hat noch schön die Abendsonne, weil dann ist die auch nicht so heiß wie am Mittag. Damals, vor 40 Jahren, als diese Patrouilleure eingesetzt wurden, die wurden eingesetzt erstens mal auch für die Unfälle, zweitens wurden die eingesetzt, dass die während des ganzen Tages die Pisten schauten, dass die Markierungen stehen, dass die Leute wissen, wodurch. Die mussten dann jeweils am Schluss runterfahren und wenn die runter sind, dann darf kein Mensch mehr auf den Pisten sein. Das ist der Pistenschluss, wie man das nennt. Ich hatte eine Freundin damals und wir wollten doch noch ein bisschen an der Sonne liegen da oben und hatten doch unser Gaudi und dann hat er uns immer gesehen und dann ist er wütend geworden und das ist dann also auf Konfrontation gegangen. Dann habe ich gedacht, ich mache das viel einfacher. Wir ziehen uns weiß an, verstecken uns da oben und wenn der Pistenschluss runter ist, haben wir den Berg für uns und so haben wir es gemacht und so hat funktioniert bis heute.
Softly they float, where do they go? Cover the ground without a sound.
Snowflake, Heini Giesker im Radioreisegespräch. Schnee, sagt er, Schnee macht ihn glücklich und demütig, denn Schnee ist das Reinste. Auf dem Gletscher mit der wilden Schneeflocke. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Engelberg-Titlis hat einen wilden Opa am Mikrofon. Heini Giesker ist eine Legende am Gletscher. Er sticht als erster über den Gletscher und später noch ins spektakuläre Laub. Es ist nämlich Europas längste Freeride-Strecke im 45-Grad-Winkel mit mehr als 1000 Metern Höhendifferenz. Freeriden ist für ihn eine Sucht, also das Fahren abseits der Spuren im tiefen Schnee am Hang. Er trifft sie, die echten Schneehasen. Nicht die Hase, nein, die Schneehasen. Auch Adler, Gämse oder im Frühling auch Murmeltiere. Denn er ist Teil der Natur. Und für ihn werfen wir jetzt die Schneekanone an.
So eine Skikanone braucht Pulver, braucht Pulver, braucht Pulver Schnee.
Mit den Jahren ist mir das so sympathisch geworden, dass ich im Schnee irgendwie eins bin. Weißt du, ich falle nicht auf da oben. Ich war 1,5-2 Meter von einem Schneehund. Die sind sehr scheu, die Schneehühner. Von einem Schneehund entfernt und schaue das Schneehund so an und er schaut mich so an. Die Tiere, auch Gämsen, wenn man nicht irgendwie die Gämsen anfährt oder so. Wenn man einfach still seinen Weg fährt, dann sind die da und die schauen einem zu. Die Hasen auch, die Schneehasen zum Beispiel. Das kommt fast alle Wochen vor, dass ein Schneehase vor mir herumhoppelt und wenn ich dann halte und ihn anschaue, die sind unglaublich neugierig, wie die Füchse auch. Also die Tiere reagieren sehr positiv auf diese Art und ja, ich fühle mich einfach wohl im Weiß. Ich mache das jetzt seit 50 Jahren, sicher kann man sagen, bin ich immer so.
Ist immer so. Ja. Du hattest einen bürgerlichen Beruf gehabt?
Ja, alles, was mit Kleidern zu tun hat. Also wir haben designt, wir haben produziert, wir haben verkauft, alles, was mit Kleidern zu tun hatte.
Du bist damals aber schon auch parallel zum Job immer auf die Piste gegangen.
Ja,
wahrscheinlich auch jeden Tag nach der Schicht.
Weißt du, das ist eine Sucht. Sobald der erste Schnee fällt, bin ich auf der Piste oder eben im freien Gelände. Und früher war ich natürlich auch im Sommer. Da bin ich viel nach Zermatt gefahren. Da hat es ein Hotel, das hat dem Iverson gehört, einem Amerikaner. Der war gut befreundet mit Claude Nobs von Montreux. Und da sind immer die Stars da gewesen, von den Rolling Stones über die Deep Purple und. Die Leute, die halt irgendwie einen Stil hatten, wo man sich wohlgefühlt hat und man hat sich sofort erkannt. Irgendwie. Das war ganz lustig. Das war so in den 70er Jahren. Ibiza ist so ein Beispiel. Da waren früher ganz wenige Touristen. Da waren die Hippies, die kamen von überall her, von Kalifornien, von überall her. Und man hatte so seine Erkenntniszeichen. Natürlich hat man da manchmal eins gekifft und so, aber nicht irgendwie heute, dass man einfach kifft, sondern man hat eins gekifft, damit man ein bisschen sich sensibilisieren konnte. Die Musik, ich habe gestern gleich Pink Floyd gehört, kann man heute nicht mehr vergleichen. Wir sind in einem ganz anderen Zeitgeist, nicht ein anderer Zeitgeist, ein ganz anderer Zeitgeist.
Die Musik ist nicht mehr die, wie sie war. Wem sagst du das?
Sie ist in der heutigen Zeit, hat es auch viele schöne Momente, aber es ist manchmal schwer zu verdauen, was man sieht.
Das geht mir auch so. Jede Zeit hat ihre Zeit. Ja. Aber ich glaube, die Jugend wird voller Neid auf dich schauen. Du hast vor ein paar Jahren einen Rekord hier gebrochen. Du warst über 200 Tage auf der Piste gewesen. Über 200 Tage auf der Piste. Das schafft doch kein Skiflieger.
Unanständig viel, ich weiß. Aber ich muss es wieder. Es ist halt einfach schon so. Ich habe gleich vor 2-3 Tagen gedacht, soll ich jetzt gehen? Weil es war nicht so schön. Da habe ich gedacht, doch, jetzt gehst du noch schnell am Mittag. Schnürst deine Schuhe und gehst da hoch und es hat sich so gelohnt.
Man nennt dich ja auch den König der Piste.
Oh, das ist ein bisschen hochgesteckt.
Wird geschrieben über dich.
Ja, ja, ich weiß, wird viel geschrieben. Ja, ja. Also von dem her bin ich ganz bescheiden und zufrieden.
Was möchtest du, dass man über dich sagt? Der bunte Vogel der Piste?
Nein, nein, das nicht.
Du lebst so etwas sehr Lässiges. Die Haare lang. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann.
Ja, ja. Halt einfach, es hat mit Wildheit eher zu tun. Das ist auch meine Fahrweise. Ich fahre ja auch nicht so schön geistig. Also es hat etwas Wildes zu tun. Ich tobe mich aus auf dem Gelände und bin, sagen wir, vom Fahrstil her sicher nicht der schönste Fahrstil, Beine ganz eng zusammen, sondern ich bin frei, ich fahre frei und mit Bewegung und sagen wir mal, das hat eher etwas Wildes.
Und dass man mit Ende 70 auf der Piste ist, ist nicht ganz selten, aber nein. Spürst du irgendwelche Begrenzungen, ja, schon, wo du sagst, ach, das tut schon weh?
Ich sage, das wirst du dann auch mal sehen in 20 Jahren. Also wenn man älter wird, dann wird es nicht besser, es wird nicht einfacher.
Jemand hat mal gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge.
Nein, nein, das ist wirklich nichts für Feiglinge. Ich sage immer, es ist eine Lebensschule, älter werden. Und man lebt mit dem Schmerz, man akzeptiert den Schmerz. Es ist wie wenn einem ein Verlust nahe geht, dann muss man es akzeptieren. Wenn man es nicht akzeptiert, dann wird man es schwer haben, sehr schwer. Und so ist es auch mit den Schmerzen. Man muss die Schmerzen einfach akzeptieren. Man muss schauen, dass man irgendwie das Beste tut. Und das heißt einfach auf die Zähne beißen und irgendwie die Überwindung. Und dann geht's auch.
Ich sehe dich sicher auch noch mit Anfang 90 auf der Piste. Vielleicht nicht mehr sehr ganz schön, steil, aber doch noch.
Also ich bleibe sicher so lange auf der Piste, bis mich die Beine noch tragen. Ich habe Freude, wenn ich die anderen sehe, die das machen, was ich vor 10 Jahren oder zurück gemacht habe. Da habe ich null Probleme. Da gibt es Leute, die werden irgendwie nervös und die müssen dann auch und die wollen dann auch. Ich kann die Leute machen lassen, habe Freude, wenn sie Spaß haben.
Mir war es eine Riesenfreude, Snowflake, dich jetzt persönlich zu sehen.
Ja, war eine Freude auch für mich, mit dir das Gespräch.
Ich wünsche dir ganz, ganz viele unzählige Jahre. Die Kraft der drei Herzen.
Das wünschen wir uns beide.
Damit wir uns in 20 Jahren zum nächsten Interview treffen.
Ja, doch. Dann in dem Alter, das Chapeau, wie wir sagen.
Jubi, ist das, hat es noch länger geschafft.
Ja, ich weiß, wer weiß. Ist ja eine Einstellung, die einen natürlich auch weiterträgt, als wenn man das Gegenteil von Einstellung hat. Glas muss immer ganz voll sein.
Ja, vor allem abends an der Bar sollte das Glas voll sein. Heini Gieska, Mr. Snowflake, einer, den ich nach so einer Reise nicht so schnell vergessen werde. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus Engelberg-Titlis. Zum Schluss nimmt uns Peter Kuhn mit auf die Brunni-Engelberg, auf die Sonnenseite dieses Tals, beliebt im Winter bei Familien mit kleinen Kindern vor allem. Hier an der Piste sprachen wir nicht nur über selbige, sondern auch über das schon ein wenig inflationär gebrauchte Wort der Nachhaltigkeit. Denn Peter ist als ehemaliger Hotelier nicht nur Vollblut-Touristiker, er ist auch Vorsitzender der Energiekommission von Engelberg.
Ich nenne das Berg der Entschleunigung, Berg der Nachhaltigkeit. Die haben über 900 Quadratmeter Solarzellen, zum Beispiel im Sommer ist die Bergbahn selber energieautark. Also das heißt, der Strom für die Bergbahn wird aus Solar kommen.
Also man hat die Südseite, deswegen auch nicht ganz so viel Schnee, aber eben mehr Sonne, mehr Wärme.
Die Sonne scheint direkt drauf und wenn du mal einen halben Meter Schnee hast und 2 Tage Sonne, dann ist der Schnee schon fast wieder weg.
Zum Glück, Peter, stehen wir hier noch im Schnee und sehen ja auch noch eine kleine Piste. Man hat das Gefühl, so eine kleine Anfängerpiste für die ganz jungen Skifahrer.
Und zum Beispiel hier sehen wir 2 Snowboarder, die das lernen. Snowboard ist wesentlich komplizierter zum Lernen wegen der Balance. Hier ist ein Kinderparadies, das mit unserem Donald Duck, möchte ich fast sagen, der Globi-Figur, wird hier gespielt.
Das Maskottchen hier, ja?
Das Maskottchen, genau.
Ich glaube, dieser Hang wäre für unseren Snowflake Heini Giska nichts mehr, ne? Das war ich in 30 Jahren.
Ja, der ist einer der berühmtesten Skifahrer. Und was er immer noch macht in seinem Alter, er macht noch die Big Fives. Das sind die berühmten Off-Pisten. Und das ist eine ziemlich verrückte Geschichte.
Hier ihr Nachwuchs. Und im Sommer ist es ein Wandergebiet, von wo man aus zu Bergwanderungen, auch zum Bergsteigen, Klettersteigen startet.
Also man wandert zum Beispiel die ganze Bergflanke entlang bis zum Vierwaldstättersee von uns. Es gibt den Benediktusweg und verschiedene andere Wege, die so benannt sind, weil früher zum Beispiel die Mönche zum Frauenkloster rübergelaufen sind und solche Geschichten. Der Strom, der wird über 90% aus Wasserkraft hier gewonnen in den Bergen durch Elektrizität herkommen. Und dann natürlich extrem die CO2-Reduzierung. Wir haben sehr viele Mehrfamilienhäuser, die sind von den 60er, 70er, 90er Jahren, die sind schlecht isoliert. Und da muss man energetische Sanierung machen, aber auch umstellen. Zum Beispiel eine Möglichkeit ist eine Pelletheizung. Aber wir haben 30 Millionen investiert in Engelberg in eine Schnitzelheizung. Und jetzt wird das ganze Tal mit diesen Leitungen, sodass das Warmwasser in die einzelnen Gebäude geführt werden kann. Wir sprechen von CO2-Neutralität, nicht zwingend CO2-frei. Es gibt ein Beispiel. Das Kloster hat in Engelberg vor 20, 30 Jahren 1 Million Liter Heizöl gebraucht. Und jetzt 0. Die Welt, wir können sie nicht retten, wir können nicht alles verändern in der Schweiz, aber wir müssen eine Vorbildfunktion. Wir haben ja das Geld hier.
Ein Thema der Zukunft, Peter, wird ja auch sein, inwieweit man noch beschneit, auf welcher Höhe, was da Kosten, Nutzen sind. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, alles, was unter 1800 Meter ist, lohnt sich nicht, das Skigebiet zu erhalten, in das Skigebiet zu investieren. Was drüber ist, lohnt sich sehr wohl. Und was halt dann passiert, weil wir haben schneearme Winter, dass man bis 3000 Meter hoch beschneit. Wir machen mit diesen Beschneiungsanlagen auch Strom, weil die Leitungen sind ja da, im Hang. Und das Wasser kommt aus den Quellen oder man kann es hochpumpen in die Speicherseen. Das heißt, statt nur 7-10% diese Beschneiungsanlage zu nutzen, können wir sie auch 365 Tage. Da sind wir jetzt am Forschen.
Siehst du auch was Positives im Klimawandel? Hat die Erwärmung für die Region, generell für die Schweiz, auch was Positives? In Russland diskutiert man schon, dass die Regionen, die zu kalt waren, jetzt nicht mehr ganz so kalt haben, dass dann höher auch angebaut werden kann. Ist das eine schwierige Diskussion?
Es ist eine sehr, sehr gefährliche Frage, die du da stellst, Alex. Für gewisse Leute, dass plötzlich hier im Garten sie eine Palme pflanzen können, mag das noch lustig sein, aber grundsätzlich ist es nicht gut, wenn die Pole abschmelzen und wir das Wasser dann irgendwo auf den Malediven 1 Meter höher haben.
Damit wir also die Malediven besuchen können und noch Schnee in den Schweizer Alpen haben, tun wir ein wenig gegen den Klimawandel. Ja, Engelberg Titlis liegt ja im Herzen der Schweiz. Nach allen Seiten bieten wir da die kostenfreie Urlaubsverlängerung. Wir hätten zum Beispiel 2 Radioreisen nach Luzern, 1 Radioreise auf die benachbarte Rigi und 2 Radioreisen über den Vierwaldstätter See. Wer den Süden mag, der kann uns zum Beispiel ins Tessin folgen. Für den Westen haben wir mehrere Radioreisen ins Wallis im Angebot, auch an den Genfer See. Im Norden hätten wir zum Beispiel Basel im Angebot und im Osten eine Tour von Bad Ragaz über Chur bis nach Tirano. Wir haben spannende Bahnreisen wie die auf die Jungfrau oder auch guten Käse rund um Fribourg. Alles zu finden hier im Urlaubskatalog zum Hören und Sehen. www.radioreise.de mit den Podcasts und Bildern in den Blogs. www.radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts finden kann. Und damit winke winke an alle Reisefreunde vom Nordpol bis zum Südpol. Goodbye, adios, hey, ade, güle güle, anchio, ayo wombay, tschüss, marhaba und shalom. In der Schweiz sagt man je nach Kanton au revoir, ciao oder auch auf Wiederloge.
It was snowflake, like it was white label. The maniac ski freak from Engelberg. Goodbye and I hope I see you once in the snow.
Mein Name ist Nicole L. Risi und ich hoffe, dass Sie vielleicht einmal eine Reise nach Engelberg unternehmen und dann unser kleines Museum besuchen kommen.
Als Peter Kuhn aus Engelberg freuen wir uns über sehr, sehr viele europäische Gäste. Und wenn man das gut plant, dann ist es auch nicht viel teurer als in Österreich oder in Garmisch-Partenkirchen.
Katrin von Engelberg-Titlis Tourismus, wir freuen uns, wenn auch Sie bald einmal unsere wunderschöne Region in der Zentralschweiz für sich entdecken und wenn wir Sie begrüßen dürfen bei uns.
Ursäcklich, ich wünsche euch allen eine gute Zeit und es würde mich außerordentlich freuen, wenn möglichst viele von euch Hörer uns einmal einen Besuch abstatten würden. Ihr seid herzlich willkommen bei uns im Herzen der Schweiz.
Ich bin Janni, ich freue mich, wenn Sie nach Engelberg kommen und ich möchte Ihnen zurufen, kommt zu uns.
Das heißt?
Kommen Sie zu uns.
Abt Christian Meyer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass diese Radioreise Sie reizt, einen Besuch in Engelberg abzustatten. Und bis dahin sende ich Ihnen einfach, wie der Name sagt, Engelberg, die Engel zu Ihnen nach Hause, dass sie Sie begleiten auf all Ihren Wegen. Und dann auf Wiedersehen in Engelberg.
Danke vielmals. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.